Kinderding.
Eine Recherchereise zu den seltsamen Verhaltensweisen unserer Kinder.
Wir teilen in kurzen Snackable-Episoden Erfahrungen aus unserem Familienalltag und erklären euch, gemeinsam mit ExpertInnen, die wundersamen Verhaltensweisen eurer und unserer Kiddos.
Hier gibt es keine Bewertungen, Belehrungen oder Ratschläge. Hier gibt es Real Talk, echte Erfahrungen und Hintergründe. Frieda!
Chris!
Kannst du dich daran erinnern, wann und warum die kleine Motte zuletzt wütend auf dich war?
Aber ja, sie ist gerade 2 und fast 4 Monate, also terrible 2. Kannst du dir vorstellen, da ist jeden Tag ordentlich was los. Gestern war sie sauer auf mich und hatte einen kleinen Wutanfall, weil sie ihre Fieberzäpfchen nicht essen durfte.
Was?
Ihre Fieberzäpfchen
essen?
Hat sie gefunden und dachte, es sei ein köstlicher Snack und wollte sich den einverleiben, konnte sie davon abhalten, fand sie super doof. Neulich bei der Ostereiersuche war sie stinkig, weil sie nach, ich weiß nicht, 8 Ostereiern nicht mehr weiter Schokolade essen durfte. Sie durfte neulich in der Ostsee nicht schwimmen, es war März und das Wasser 6 Grad. War sie richtig sauer auf mich. Oder die Pizza, die wir uns neulich gemacht haben, Tiefkühlpizza. An dieser Stelle sei gesagt, eine Tiefkühlpizza ist moralisch neutral. Darf man machen als Eltern. Die habe ich ihr geschnitten, dargereicht, fand sie richtig mistig. Dann habe ich sie ihr als Stück nochmal gegeben, fand sie auch nicht gut. Solche Situationen haben wir gerade quasi 3 bis 12 Mal am Tag.
Also kommt hin und wieder vor.
Oh Gott, ja. Und dann gibt's wirklich alles, ne? Also sie legt sich dann noch so auf den Boden, sie harrt aus, sie heult laut, sie strampelt, sie haut auch manchmal. Also alles ist dabei. Wie sieht es bei dir aus? Die Monster sind ja schon ein bisschen älter.
Ja, bei uns gar nicht so wild wie bei euch. Alle brav und lieb
und erzogen.
Keine Wutanfälle mehr. Nee, tatsächlich hat sich es mit dem Alter ein bisschen geändert. Es ist eine andere Art von Wutanfall, können wir ja später nochmal drauf eingehen. Aber ja, da soll es, glaube ich, auch im heutigen Podcast drum gehen, ne, um die Autonomie bei Kindern und den damit verbundenen Wutanfällen. Und aus gutem Grund trägt die Folge heute deswegen auch den Titel Emotionale Kernschmelze im Supermarkt.
Und damit herzlich willkommen zu Kinderding, dem Podcast, in dem wir über die schrägsten und lustigsten Eigenheiten unserer Kinder sprechen. Dazu noch der kleine Disclaimer wie immer, wir sind keine ExpertInnen, sondern teilen einfach nur unsere Erfahrungen und Erlebnisse als Eltern. Wenn es um Ratschläge und vor allem Fachwissen geht, verlassen wir uns auf unsere ExpertInnen, die uns in jeder Folge mit ihrem Know-how unterstützen. Auch heute haben wir wieder eine ganz tolle Person bei uns im Podcast. Und wer mich noch nicht kennt, ich bin Frieda, stolze Mama einer bezaubernden und herausfordernden 2-jährigen Motte.
Und ich bin Chris, Papa von 4 Monstern in einer Patchwork-Familie im Alter von 9 bis 13. Und wie du ja schon gesagt hast, Frieda, liegt die eigentliche Autonomiephase meiner Monster schon etwas zurück. Denn von Autonomiephase spricht man eigentlich bei Kindern im Alter von 2 und 5 Jahren. Sprich, deine Motte, Frieda, ist ja gerade mittendrin, beziehungsweise in den Anfängen. Könnte sein, dass da also noch ein bisschen mehr kommt als mehrmals am Tag schon der kleine Wutanfall. Machst du dir da Sorgen? Wie blickst du in die Zukunft?
Ja, nee, ich mache mir eigentlich nicht so große Sorgen. Peinliches Geständnis an dieser Stelle. Ich wusste erstmal gar nicht, dass es diese Autonomiephase gibt, insbesondere nicht, wie lange sie andauert. Und eine Freundin sprach dann bei einem Wutanfall von der Motte auch von eben Terrible 2, ja?
Ja, habe ich aber auch tatsächlich
noch nie gehört,
so, also irgendwie schon mal gehört, war mir nicht so wirklich geläufig.
Nee. Ey, ich kannte den nämlich auch nicht und dachte mir so, hä, was soll das sein? Ist das eine neue Boyband, so wie Milli Vanilli? und erst nach dem Gespräch ging ich so ein bisschen halt in die Internetrecherche, also nicht, dass ich ein Ratgeberbuch genommen hätte, die Internetrecherche muss reichen. Und tatsächlich kann ich jetzt das ein oder andere bei der Motte auch besser lesen, seit ich weiß, dass das eben eine Phase ist und auch eine nicht ganz unerhebliche für die Entwicklung des Kindes, aber dazu kommen wir später.
Ist so schön, dass man alles mit Phasen erklären kann oder so vieles.
Alles nur eine Phase, genau. Und, aber die Autonomiephase, ich meine, du sagtest 2 bis 5 Jahre, alter Verwalter, das ist noch eine ganz, ganz schön lange Weile, die wir jetzt vor uns haben, aber es ist auch noch, ich meinte zwar so 2 bis 12 irgendwie Wutanfälle am Tag, es ist noch relativ überschaubar. In der Regel halten die jetzt nicht irre lange an, ja, diese kleinen Anfälle. Ganz grundsätzlich ist die Motte auch ein ziemlich gut gelauntes Kind.
Und es hängt ja auch von der eigenen Laune so ein Stück weit ab, ne? Also das Tagesform und wie man gerade drauf ist, wie man damit umgehen kann.
Ja. Und wie man das halt auch so spiegelt, ne? Und die Gründe der Tobsuchtanfälle, das ist aber auch so ein Riesenwort, also die Gründe für diese kleinen Aussetzer bei ihr sind halt manchmal so derbe geil absurd, weißt? Da muss ich halt selber auch ganz häufig eher schmunzeln oder halt auch lachen, wobei ich es natürlich vermeide, sie jetzt in dem Moment mir komplett einen abzulachen, weil ich eher nicht das Gefühl geben möchte, dass ich sie auslache. Also pädagogisch korrekt ist das wahrscheinlich nicht. Verstehe mich deswegen nicht falsch. Aber ich merke halt in diesen Knirschmomenten auch, wie sehr mir persönlich Humor hilft, wenn ich kurz nur reflektiere, warum sie jetzt stinkig auf mich ist und dass ich quasi sowieso keine Chance habe, ihr den Gefallen zu tun, es richtig zu machen, weil sie wahrscheinlich selber in dem Moment nicht so richtig weiß, warum es sie wütend macht, dass die Pizza falsch geschnitten ist. Und ich glaube, das hilft auch der Motte ein bisschen, durch die Situation besser zu kommen. Sie entspannt sich meines Erachtens schneller, wenn sie von positiver Energie umgeben ist. Und fängt dann auch selbst manchmal halt so aus dem Heulen heraus zu lachen. Weißt du?
Super, wenn das süß klappt, ist super, ja.
Ja, natürlich nicht immer. Und was du halt auch meintest, es kommt halt auch darauf an, in welchem Modus und in welcher Stimmung ich gerade bin, ne? Wenn ich jetzt im Zeitdruck bin, sie von der Kita abgeholt habe, eigentlich noch irgendwie ein Telefonat vielleicht anstehen habe, noch auf dem Weg im Supermarkt schnell Haferkekse kaufen wollte und sie dann ihren Willen nicht bekommt und wütend wird, dann kann ich nicht immer so super entspannt darüber hinwegschmunzeln. Dann, glaube ich, gehe ich auch in den Stress hinein. Aber ja, also ich bin dann manchmal gelassen, manchmal eben nicht, aber häufig komme ich eben auch ins Schwitzen. Nur, wie gesagt, in vielen Fällen hilft mir eben der Humor. Aber hey, ich kann das Maul auch weit aufreißen, weil wir stehen ja noch ganz am Anfang unserer Reise in Richtung Schulkind. Also die Autonomiephase kickt ja gerade erst so richtig rein. Nach Terrible 2 wird's ja scheinbar nicht weniger herausfordernd. Dann kommen nämlich, und diesen Begriff habe ich auf Instagram gelernt, kommt die Phase des Threenager. Hast du schon mal von diesem Begriff gehört, Chris?
Wir unterbrechen die Episode nur kurz für Werbung.
Ach ja, die Autonomiephase, die wunderbare. Sie findet ja nicht nur im Supermarkt oder in der Kita oder beim Anziehen statt, sondern auch am Essenstisch, wenn die Motte anfängt, ihre eigenen Vorlieben zu entwickeln. Und wenn der Teller dann schon mal auch, wie soll ich sagen, ein bisschen kreativ umgestaltet werden muss.
Und genau daran kommt die Rügenwalder Mühle, unsere heutige Werbepartner, ins Spiel. Denn die Rügenwalder Mühle möchte das Abenteuer an den Frühstückstisch bringen. Frieda, hast du schon vom neuen veganen Abenteuerspaß gehört?
Hä? Na klar, volle Kanone. Die vegane Abenteuer-Mortadella und der vegane Abenteuerstreich, liebe ich, dieses kleine Wortspiel, wurden speziell für kleine GenießerInnen nach den Empfehlungen der WHO entwickelt. Denn bei Rügenwalder Mühle steht nicht Fleisch gegen vegan oder vegetarisch im Vordergrund. Hier dreht sich alles um den Geschmack.
Denn am besten schmeckt es, wenn es allen schmeckt.
Jawohl.
Das ist nicht nur ein Markenclaim, sondern auch die Überzeugung von der Rügenwalder Mühle. Meine Kids haben sie auch schon probiert und finden sie richtig lecker.
Ey, voll, da würde dir die Motte auf jeden Fall zustimmen. Die Abenteuer-Mortadella ist fixer Bestandteil bei uns am Abendbrottisch. Dazu noch so ein kleiner Paprika aufgeschnitten, ein bisschen Gürkchen und die Motte ist happy. Und ich bin so eine kleine Streichmaus. Ich stehe total auf den veganen Abenteuerstreich.
Das Sortiment bei Rügenwalder Mühle ist üppig, denn jeder und jede soll das essen, was ihm oder ihr am besten schmeckt. Also, lasst uns gemeinsam an den Tisch bringen, was uns schmeckt und glücklich macht.
So ist es, lieber Chris. Rügenwalder Mühle. Am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt.
Threenager ist umgangssprachlich ein etwa dreijähriges Kind mit den Stimmungsschwankungen und der Attitüde eines Teenagers. Habe ich tatsächlich noch nie gehört. Finde ich aber sehr lustig.
Ist geil, was es so für Begriffe da draußen gibt und was da so herumschwirrt, um irgendwie, ja, wie du schon meintest, so ein paar Phasen irgendwie zu erklären. Und du bist ja gerade mittendrin bei den echten Teenagern. Also dein Ältester ist 13. Kannst du dich denn erinnern, wie das war? 13, genau 10 Jahre dazwischen. Und gibt es irgendwie Parallelen, die du da siehst? Also findest du, der Begriff trifft irgendwie zu?
Also natürlich ist die Autonomie auch in dem Alter mit 13 sehr wichtig und Richtung Teenageralter wird das immer wichtiger. Aber natürlich ist die Verhaltensweise eine ganz andere. Es ist auch verrückt, ich kann mich tatsächlich an viele dieser Wut- und Trotzanfälle, die es ja früher zuhauf gab, teilweise gar nicht erinnern, weil ich das, glaube ich, wirklich verdrängt habe und habe auch mit ein paar anderen Eltern so in meinem Alter Entwicklungszyklus gesprochen und denen geht das ähnlich. Also das ist dieses Phänomen, dass man wirklich diese Terrible-Two-Phase wahrscheinlich so schnell wieder vergisst und aus dem System sich schaufelt, damit man vielleicht irgendwann wieder bereit ist für ein weiteres Kind, ich weiß es nicht. Aber es fällt mir wirklich ganz schwer, da bestimmte Situationen wieder mir zurückzuholen, außer die Situation, wo ich selber komplett aus der Haut gefahren bin. Das kennst du vielleicht auch, wenn du dann auch in einer so verzweifelt bist und einfach nicht mehr wirklich vor und zurück weißt und dein Kind will nicht mehr weiterlaufen und setzt dich auf den Boden mitten auf der Straße und du bist unter Zeitdruck und du musst irgendwo hin und dann und dann fängst du vielleicht auch nochmal an zu schreien oder kurz irgendwie was zu machen, was vielleicht pädagogisch nicht so sinnvoll ist.
Kannst du?
Und das sind die Dinge, an die man sich wahrscheinlich erinnert.
Kannst du dich denn an so eine Situation erinnern, wo es dich an die Grenzen getrieben hat? Und wie hast du reagiert?
Ja, also was ich gerade erzählt habe, also wirklich dann, ich weiß gar nicht mehr, wieso es dazu kam, aber dann wollte das Kind einfach partout nicht mehr weiterlaufen. Und das war auch bei uns direkt um die Ecke von zu Hause, aber es wollte nicht mehr vor und zurück. Und alles, was ich gemacht habe, hat nicht geholfen. Und dann bin ich tatsächlich einfach so ein Stück weit alleine weitergelaufen. Und war aber auch irgendwie so unter Strom und habe es dann erstmal so ein bisschen alleine gelassen. Dann haben schon irgendwelche anderen Leute auf der gegenüberliegenden Straßenseite sich Sorgen gemacht und haben sich dann fast schon um das Kind gekümmert. Also so eine erste Situation von, ich laufe jetzt einfach mal weiter. Aber häufig finde ich auch, ist es tatsächlich damals auch so ein bisschen diese Sorge vor den Trotzanfällen gewesen, gerade in so bestimmten Situationen, weiß ich nicht, in der U-Bahn oder im Flugzeug erinnere ich mich auch, wo dann immer so ein bisschen Nervosität dabei war, wir fliegen jetzt irgendwo hin oder wir müssen mit der U-Bahn irgendwo lange hinfahren und hoffentlich klappt da alles, weil dann ist man ja auch nochmal in so einem abgesperrten Raum mit anderen Menschen und ich glaube, das ist so die eigene Sorge vielleicht manchmal, die da noch mitschwingt.
Total, oh Gott,
dass man da auch dann sich da irgendwie, dass man halt einfach keinen Wutausbruch in der Öffentlichkeit haben möchte.
Ich bin ja schon öfter mit der Mutter geflogen und mit dem Baby finde ich das relativ einfach im Vergleich jetzt mit dem Kleinkind. Also ein Baby legst du, wenn du stillende Mutter bist, einfach an und in der Regel können die dann auf deinem Arm pennen mit dem Kleinkind. Ja, da habe ich auch schon richtig Bock. Im Oktober fliegen wir nach Kreta. Schauen wir mal, wie das läuft. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ja. Hast du denn heute wie damals eine gewisse Strategie, die du anwendest? Oder irgendwie, also ne, ich sprach ja davon, dass ich häufig es versuche, mit Humor zu lösen, für mich und für die Motte.
Ja,
hast du da so einen kleinen Geheimtipp?
Versuche ich auch, die zum Lachen zu bringen in dem Moment, aber das funktioniert leider nicht immer. Und jetzt auch im älteren Alter werde ich dann manchmal einfach auch, also dann mögen die das gar nicht, wenn ich das dann nicht in dem Moment auch ernst nehme, vielleicht diese Wut darüber, dass sie jetzt nicht nochmal eine Stunde Screentime bekommen und irgendwas auf der PlayStation zocken dürfen. Und dann muss ich das schon auch ernst nehmen. Aber ich glaube, Humor ist super wichtig, um da so ein bisschen so diese Spannung rauszunehmen. Aber ja, ich habe da so ein paar Monster bei mir, da muss ich aufpassen. Das ist dann so ein schmaler Weg, so ein bisschen humorvoll drauf einzugehen, aber gleichzeitig das Ganze noch ernst zu nehmen. Ich finde, Hunger spielt auch eine große Rolle. Ich kenne das auch von mir. Ich werde immer wieder hangry auch im Laufe des Tages, wenn ich 100%. Meine Kalorien nicht zu mir nehme. Das war früher auch immer was geholfen hat, fand ich, dass man immer irgendwie einen kleinen Snack dabei hat. Weil häufig wird das ja nochmal verstärkt, diese Autonomiephase oder dieser Wutausbruch, wenn dann irgendwie der Hunger da ist oder die Müdigkeit da ist. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen vorbereitet ist, dann hilft das schon mal. Und dann zur Not einfach auch nochmal hier ein Haribo reinschmeißen.
Einfach noch einen kleinen Snack dabei, so wie bei in der Snickers-Werbung, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ich glaube, wir Eltern haben da mittlerweile schon große Fortschritte gemacht, wie man cool mit den emotionalen Situationen der Kids umgehen kann. Da sind wir schon, glaube ich, sehr viel achtsamer unterwegs, als es noch vor ein paar Jahren beziehungsweise Jahrzehnten vielleicht der Fall war, wo man dann eher relativ streng vielleicht auf solche Situationen eingegangen ist, die insbesondere in der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Und Ich glaube, das hat eben auch etwas damit zu tun, wie wir Autonomiephase heutzutage framen. Früher sprach man ja auch von der Trotzphase. Mhm. Ne, das wird ja heute eigentlich nicht mehr bei, sag ich mal, in einem pädagogisch aufgeklärten Bubble, so, mhm. wird es ja nicht mehr unbedingt genutzt, weil der Begriff sehr viel negativer ist. Trotzphase wirkt ja wie etwas, was so aus der einfachen Reaktion irgendwie, ich bin jetzt trotzig, nur weil ich meinen Willen nicht kriege. Das ist es ja nicht, sondern Autonomiephase ist ja etwas viel Wichtigeres in der Entwicklung des Kindes. Und ich finde, der Begriff ist auch sehr viel bestärkender. Wie siehst du das?
Unbedingt, Frieda, da hast du recht. Und genau darum geht es auch in meinem Aha heute. Ja, wollte dir heute erklären, warum die Phase eigentlich so genial ist und warum sie für Eltern auch so wahnsinnig herausfordernd ist.
Mega. Mega, ich bin hooked. Schieß los.
Die Autonomiephase, auch als Trotzphase bezeichnet, vor allem früher, ist eine entscheidende Entwicklungsperiode bei Kindern, die in der Regel zwischen 1,5 und 2 Jahren beginnt und etwa bis zum 6. Lebensjahr andauert. Und in dieser Phase erleben Kinder einen ausgeprägten Drang nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Sie erkunden die Grenzen ihres Wollens und treffen auf Einschränkungen, die oft zu Frustration und Wut führen, da einfach ihre Gehirnentwicklung sie noch nicht in die Lage versetzt, die Gründe für diese Grenzen zu verstehen. Das Verhalten während der Autonomiephase ist kein Ausdruck von Boshaftigkeit oder der Absicht, Erwachsene zu tyrannisieren, so wie ich immer dachte, sondern resultiert aus dem starken Wunsch nach Autonomie und den Einschränkungen einer noch unreifen Gehirnentwicklung. Also mitten im Wachstum einfach eine weitere Phase letztendlich. Und die ist geprägt durch emotionale Ausbrüche, Wutanfälle und stellt aber letztendlich eine völlig normale und gesunde Entwicklung des kindlichen Selbstbewusstseins dar. Mhm. Und die Hirnforschung erklärt diese Phase durch die Entwicklung des Gehirns, wobei der Bereich der Vernunft, das obere Gehirn, erst allmählich heranreift und bis zum 25. Lebensjahr in Entwicklung bleibt. Manchmal auch länger vielleicht, ich weiß es nicht.
Kann ich sehr gut bestätigen. Also mein Vernunftsbereich im Gehirn war bis zum 25. Lebensjahr auch noch nicht komplett ausentwickelt.
Darf ich kurz was fragen? Hast du gerade oberes Gehirn gesagt?
Ja.
Es ist das vordere Gehirn, oder? Also ist dieser präfrontale Cortex.
Wahrscheinlich. Aber tatsächlich stand es im Artikel bei Eltern.de, aber es hat mich auch irritiert, das obere Gehirn. Ja.
Du bist richtig am Flexen. Ja. Sag nochmal, wie genau heißt es? Ja, kannst du das bitte mit einbinden? Der Hinweis der Redaktion.
Und ja, daher sind Selbstkontrolle und vernünftiges Handeln für Kinder in dieser Zeit oft schwierig und für Eltern nicht ganz einfach damit umzugehen.
Ultraspannend. Ultraspannend. Wie schön, das auch so ein bisschen zu verstehen, dass es zum einen normal ist und gleichermaßen, dass es tatsächlich etwas ja, mit der Verknüpfung der Gehirnstränge zu tun hat. Und da liegt ja auch irgendwie ein gewisses Potenzial in der Phase. Ich frage mich halt nur, wie man das Kind letztlich am besten unterstützen kann in dieser Zeit.
Und genau dafür haben wir heute eine tolle Expertin dabei im Podcast, die uns ihren Input mitbringt. Kathi Weber ist Fernsehmoderatorin, Trainerin der gewaltfreien Kommunikation, Elternberaterin, Autorin und Podcasterin. Und Kathi haben wir gefragt, was Eltern tun können, um ihr Kleinkind beim Verarbeiten seiner Gefühle zu unterstützen.
Um ein Kleinkind bei der Verarbeitung seiner Gefühle zu unterstützen, würde ich jetzt als so Alltagstipp die Gefühlsuhr empfehlen. Das heißt, ihr bastelt zu Hause zum Beispiel eine Pappe rund und da macht ihr 4 Gefühle drauf, maximal, weil wir sind hier bei Kleinkindern. Es würden auch 2 erstmal reichen, wie fröhlich und wütend zum Beispiel. Oder wenn wir 4 Gefühle nehmen, würde ich fröhlich, zum Beispiel zufrieden, sauer und müde nehmen. Ja, also so 4 Bereiche abdecken und dann könnt ihr die zum Beispiel aufhängen in der Küche und da geht ihr einmal am Tag hin und fragt, Mensch, wie fühlst du dich denn gerade? Oder hinzeigen. Und da ist so ein Pfeil dran und dann könnt ihr diese Gefühle am besten mit so einem Gesicht, was ihr malt, sagen, ich bin gerade ganz glücklich. Und dann Pfeil und dann zeigt ihr das Gesicht auch nochmal. Und so lernt das Kind einen Gefühlswortschatz kennen mit der Zeit. Also wie lernen Kinder sprechen, indem wir mit ihnen sprechen. Und je mehr Gefühle wir auch benennen, desto mehr können sie Gefühle benennen. Und je öfter wir über Gefühle sprechen, desto selbstverständlicher ist es für sie, über Gefühle zu sprechen. Und mein Traum ist halt, dass das Kind irgendwann kommt und sagt, Mama, ich bin wütend. Oder Mama, wütend. Ja, so, das würde beim Kleinkind ja auch schon reichen. Genau, das wäre so mein Tipp für den Alltag.
Dann haben wir Kathi gefragt, was man tun kann, wenn das Kind partout nicht kooperieren will.
Grundsätzlich sind Kinder immer bereit zu kooperieren. Es ist nur die Interpretation von den Erwachsenen, die sagen, mein Kind ist nicht bereit zu kooperieren. Denn Kinder sind grundsätzlich dazu bereit, zum Wohle aller beizutragen. Das ist eine Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Es ist unsere Aufgabe als Erwachsene herauszufinden, was will mein Kind mir mit seinem Nein gerade sagen. Also wenn Kinder nicht kooperieren, ist es dieses Nein, Nein, Nein von morgens bis abends. Ja? Nein, ich ziehe mich nicht an. Nein, ich putze keine Zähne. Nein, ich schlafe nicht. Nein, ich gehe nicht zur Kita. Nein und so weiter. Wir kennen das alle. Was steckt hinter dem Nein? Dahinter steckt nämlich ein Ja zu etwas anderem. Und herauszufinden, wozu sagt denn mein Kind gerade Ja? Also ist mein Kind gerade dabei zu spielen? Dann sagt mein Kind Nein zum Anziehen und sagt Ja zum Spielen. Also verknüpfe ich das Spielen mit dem Anziehen. Also mein Kind ist immer bereit zu kooperieren. Meine Aufgabe ist herauszufinden, was es braucht, um diesen Weg zu schaffen. Genau. Also welches Bedürfnis braucht mein Kind erfüllt, damit es mitmachen kann? Und das möchte ich auch noch loswerden. Eltern wünschen sich ganz viel Kooperation von Kindern. Erstmal ist das kein Wunsch, das ist ein Bedürfnis, was wir alle haben. Also du brauchst Kooperation als Mama oder Papa und sagst, mein Kind kooperiert nicht. Dann würde ich dich als erstes fragen, bist du denn gerade überhaupt bereit zu kooperieren? Bist du bereit mitzumachen? Nee, bist du nämlich nicht, weil du bist voll im Gegen, voll im Kampf. Du willst nicht mitmachen, du bist das Problem. Bin ich eigentlich bereit zu kooperieren? Und kooperieren bei Eltern heißt für mich, dass ich bereit bin zu gucken, was braucht mein Kind, was ist das Bedürfnis? Zweitens, wie kann ich meinem Kind helfen, das zu erfüllen? Und schon sind wir in der Kooperationsbereitschaft. Je kooperativer ich bin, desto kooperativer werden auch die Kinder sein.
Und wir wollten wissen, welche Strategien sie empfiehlt, grundsätzlich bei Wutanfällen und emotional herausfordernden Situationen.
Ich würde gerne das Wort Wutanfälle austauschen mit Wutausbrüchen, weil Wutanfälle für mich oft so, ne, das ist ein Anfall. Also wer einen Anfall hat, dem geht's nicht gut, der zuckt so, der hat einen Anfall, keine Ahnung. Ein Ausbruch ist ein Gefühlssturm, ein Ausbruch, starke Gefühle. Das finde ich wesentlich positiver formuliert, denn wir reden hier ja über Kommunikation miteinander. Und wenn ein Kind einen Wutausbruch hat, dann ist es außer sich. Das ist absoluter Ausnahmezustand, da mache ich gar nichts, da halte ich die Klappe. Ich höre auf dieses Kind einzureden und ich kümmere mich darum, dass sowohl das Kind heile bleibt, dass alles um ihn herum heile bleibt und dass ich selber heile bleibe. Das ist für viele Eltern eine große Herausforderung, weil sie das Kind ja gar nicht irgendwie anfassen wollen oder so. Nur im Wutausbruch kann es sein, dass wir unser Kind so umranden, vielleicht auch die Hände festhalten, weil es schlägt mit den Händen oder es tritt mit den Füßen und dann halte ich die Füße oder die Hände, nur ich halte die nicht fest, so von wegen, du hörst jetzt auf, sondern ich halte zum Beispiel die Handgelenke, weil mein Kind gerade haut und gehe mit der Bewegung mit. So, das heißt, ich zeige dem Kind, du kannst deine Gefühle rauslassen. Deine Wut, dein Zorn, dein Hass ist total in Ordnung. Nur ich passe auf, dass alles und alle heile bleiben. Ich will das nicht unterdrücken. Was ich auch machen kann, wenn es ein Kind wütend ist, dass ich das spiegel im Gesicht, wütend, und dann stampfe ich noch wie so ein Hulk, ja, auf dem Boden rum. Also, dass ich meinem Kind zeige, wie kann es seinem Körper helfen, sich wieder runterzufahren. Das Nervensystem, das mache ich natürlich nicht, indem ich meinem Kind verbiete, diese starken Gefühle zu haben. Denn ich möchte ja, dass mein Kind lernt, mit starken Gefühlen umzugehen, eine Frustrationstoleranz entwickelt. Also zeige ich ihm bestmöglich, wie wir mit den Gefühlen umgehen können, indem ich das vorlebe. Jetzt haben die meisten aus unserer Generation das nicht gelernt. Das heißt, es ist auch für dich direkt ein Lernprozess. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich werde nie vergessen, wie unsere Tochter, die jetzt 7 ist, damals 3, wutstampfend auf mich zukam im Flur und meinte, Mama, hilf mir, die Wut kommt. Ich habe es so abgefeiert, weil es war der Hulk, den ich gerne vormache. Sie konnte das Gefühl benennen. Und sie wusste, was sie braucht. Sie braucht Hilfe. Und ich habe gesagt, alles klar, ich bin da. Und ich habe mitgestampft. Los, die Wut kommt raus. Und dann habe ich geschrien. Wow. Und dann haben wir beide gelacht, haben uns in den Arm gelegen. Vielen Dank dafür, das war's.
Eine spannende Frage, die wir Kathi gestellt haben, war, wie sie zum Belohnungssystem steht. Also, wenn du das machst, dann bekommst du das und das.
Halte ich gar nichts von. Also unter Null, weil das fördert, die Belohnung fördert genauso wie die Bestrafung die extrinsische Motivation. Das heißt, was schaffe ich mit einer Belohnung? Einen unglaublichen Druck zu versagen. Weil nur wenn ich alles richtig mache, dann kriege ich eine Belohnung. Das heißt, wenn ich einmal keine Belohnung kriege, dann bin ich total fertig mit den Nerven. Ich bin nicht richtig, ich habe was falsch gemacht. Ich gehöre nicht dazu. Das heißt, ich versuche die ganze Zeit es so zu machen, dass es allen anderen gefällt. Nur ich verliere komplett den Kontakt zu mir selber. Was gefällt mir denn? Und wer bin ich? Und was brauche ich? Und wie kann ich mich um mich kümmern? Das heißt, extrinsisch heißt, ich gucke immer nach außen. Was muss ich tun, damit andere zufrieden sind? Was ich möchte, ist die intrinsische Motivation, also aus mir heraus, für mich. Und dann ist es gleichzeitig auch für andere, denn wir sind in der gewaltfreien Kommunikation mit der Haltung unterwegs, dass grundsätzlich alle Menschen dazu bereit sind, zum Wohle aller beizutragen, solange eben ihre eigenen Bedürfnisse auch berücksichtigt und bestenfalls erfüllt werden. Ja, nur für die Erfüllung sind die Menschen selber in erster Linie verantwortlich, also ein hohes Maß an Selbstverantwortung. Und durch extrinsische Motivation lerne ich nicht, was ich selber brauche, und ich lerne mich auch nicht, um mich zu kümmern. Intrinsische Motivation geht immer erst um mich. Da denken jetzt die Ersten so, ja, dann ziehe ich ja einen Egoisten ran, eine Egoistin. Nee, weil es ja aus mir heraus ist für andere dann. Weißt du, es ist intrinsisch motiviert, ich möchte zum Wohle aller beitragen. Dafür ist es elementar wichtig, sich auch um sich zu kümmern. Nicht auch, sondern sich fundamental um sich zu kümmern. So. Und deswegen halte ich davon wirklich überhaupt gar nichts. Und das dürfen wir ändern. Das System darf geändert werden. Ich berate Eltern komplett ohne Belohnung, Bestrafung läuft es da ab. Ich selber lebe seit fast 17 Jahren jetzt als Mama ohne Belohnung, Bestrafung. Es ist machbar. Es ist wirklich machbar und es ist magisch. Da entstehen Kinder mit einem Selbstwert. Sowas hast du noch nicht erlebt. Das ist das, diese ganzen Glaubenssätze, die wir alle mit uns rumschleppen. Ich darf keine Fehler machen. Ich bin nicht liebenswert. Ich bin eine Niete. Ich bin zu naiv. Ich bin irgendwas zu laut. Ich bin nicht richtig, ich gehöre nicht dazu, all das, ja, ihr wisst, was ich meine, so grausam. Ja, und das kommt alles aus diesem System zu funktionieren, und zwar extrinsisch motiviert zu funktionieren und nicht diese Freiwilligkeit mitzumachen. Und Menschen, Kinder, ich sehe es ja an den Kindern, die intrinsisch motiviert aufwachsen, die kommen hin und sagen, ich bin liebenswert, egal was du von mir hältst, ich mag mich und ey, wir finden eine Lösung. Ja, wenn du ein Problem hast, wir finden eine Lösung, die für alle okay ist. Nur ich bin wichtig und du bist auch wichtig. Ist kein Problem. Es gibt kein besser oder schlechter, kein gut oder böse. Das ist doch geil, oder? Ich meine, das ist Frieden.
Und zum Abschluss wollten wir wissen, ob man sich denn als Eltern bei seinem Kind entschuldigen sollte, wenn man selbst wütend geworden ist.
Also ich bin ja mit der Kommunikation unterwegs, ne? Sollten gar nicht. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Also mein Tipp wäre, meine Einladung, mein Impuls, den ich gebe, ist, auf das Wort Entschuldigung zu verzichten, weil es gibt für mich keine Schuldigen. Denn wenn ich Schuldige habe, habe ich Opfer und Täter. Und dann bin ich im Kampf. Ich möchte ja raus aus dem Kampf und rein in die Verbindung, ins Miteinander, ins freiwillige Mitmachen, ins Entstehen, ins Wachsen gemeinsam. Ja? Deswegen würde ich auf Entschuldigen verzichten, weil ich sage, ich entschuldige mich. Das heißt, ich habe vorher vorausgesetzt, dass ich mich schuldig fühle. Wenn ich mich schuldig fühle, übrigens, Schuld ist gar kein echtes Gefühl. Dahinter steckt wahrscheinlich beschämt oder traurig oder alleine. Ja? Ich bedauere. Also wenn ich, und ich bin auch wütend, weil ich bin Mensch und ich habe mal solche und solche Tage. Und ich darf auch wütend sein. Es geht nicht darum, die Wut zu verbannen, sondern es geht darum zu lernen, friedvoll, liebevoll mit ihr umgehen zu können. Wut ist immer ein Schrei nach Bedürfnissen, die erfüllt werden wollen. Ja. Wenn mir der Kragen platzt und mir was rausholt und ich sage, es kann doch wohl nicht wahr sein, ihr so eine Scheiße, ey. Ja, ich bedauere, wie ich eben mit dir gesprochen habe. Ich bedauere das so sehr, weil mir unsere Verbindung so wichtig ist. Und ich kümmere mich jetzt um mich, damit ich das wieder im Griff habe, damit ich wieder im Lot bin. Ja. Nur wichtig auch dieses, ich kümmere mich um mich, für mich, damit es mir wieder gut geht und nicht du. Du bist nicht schuld, dass ich wütend bin. Du bist nicht dafür zuständig, dass es mir gut geht. Das mache ich. So wichtig, dieses Vorleben. Ja. Also ja, wir können so viel bedauern und wir dürfen fühlen und gleichzeitig können wir Reaktionen, die von Gefühlen ausgelöst wurden, bedauern. Nur entschuldigen brauchen wir uns nicht, weil es gibt gar keinen Schuldigen.
Ja, klasse, was wir da gehört haben von Kathi. Was denkst du darüber? Und bei dir wollte ich auch noch wissen, nutzt du denn irgendwelche Belohnungsgeschichten bisher?
Das fand ich nochmal sehr aufschlussreich, gerade aus dem Gespräch mit Kathi.
Ja.
Ich glaube, wir Eltern, wir tappen relativ schnell in diese Belohnungsfalle. Also gerade wenn wir in Stresssituationen im Supermarkt sind und dann fällt man eben schnell in so eine Argumentationslinie. Wenn wir jetzt ganz schnell nach Hause gehen, mein Schatz, dann gibt's eine Zimtschnecke oder so, ne? Und ich glaube, es ist nur menschlich, dass uns das passiert, aber es ist ein ganz wichtiger Reminder, dass wir eben ein bisschen achtsamer mit den Dingen umgehen und dass es eben andere Ansätze gibt, um auch diese extremen Stresssituationen für Eltern und für Kinder ein bisschen pädagogisch wertvoller zu lösen. Ne?
Zimtschnecke, das hätte bei mir funktioniert.
Eine volle Kanone, aber auf jeden Fall. Aber ja, ist einfach ein guter Hinweis. Ich finde es auch noch spannend mit dem Entschuldigen und ja. versus ich bedauere.
Ja.
Ich finde es irgendwie einen hübschen Gedanken, dass ich mein Kind sehr ernst nehme in dem Gespräch, wenn ich sage, mhm. hey, ich bedauere, dass das und das gerade passiert ist und gleichermaßen aber eben nicht dieses Thema Schuld mit mhm. in die Situation bringe. Wie siehst du das?
Mhm. Finde ich wichtig und ich glaube auch grundsätzlich, das Kommunikative kann manchmal so einen Unterschied machen. Mhm. Eine Sache, die mir immer sehr geholfen hat in der Kommunikation, gerade auch mit kleineren Kindern, ist, möglichst einfache Sätze auch zu mhm, verwenden mhm. und nicht zu verschachtelt zu sein, mhm. wie das ja manchmal in der Erwachsenensprache ist, mhm, sondern absolut. Auch einfach Dinge direkt zu sagen, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt, dass du mitkommst.
Ja, ja. Ja.
Und ich will nicht, dass du das machst.
Mhm. Wobei ich, da widerspreche ich dir, glaube ich, ein bisschen, weil ich glaube, das ich will ist wiederum schwierig, oder? Also ich möchte oder ich wünsche mir, aber ich glaube, dass ist ein Satz, der eher ja. von ExpertInnen als problematisch angesehen wird, wenn man sagt, ich will, sondern eher, ich wünsche mir und so.
Ich weiß es gar nicht, bin wie gesagt da auch jetzt nicht so tief drin, aber mir hat das für mich einfach geholfen, immer auch einfach sehr direkt dann meinen Wunsch auszudrücken, mhm. weil am Ende muss ja ein Elternteil, muss ja jemand, der Leitwolf, die Leitwölfin, wie mhm. auch immer, den Weg vorgeben. Mhm. Und wenn es dann auch gar nicht verstanden werden kann, weil das dann zu verschachtelt ist, ach Mensch, ich würde mir doch so sehr wünschen, mhm. dass du mal nicht irgendwie immer nur Schokolade ja. isst, sondern mal einfach das machst, was ich sage. Ja. Da hat man, glaube ich, die meisten Kinder schon verloren. Und deswegen für mich einfach irgendwie so eine coole Sache, möglichst simpel zu kommunizieren, das dann im Zweifelsfall einfach immer nochmal zu wiederholen.
Ja, ja, da hast du wahrscheinlich recht. Also gewaltfreie Kommunikation ist eben nicht erpresserisch zu sein, ne? Oder bestechend mhm. oder natürlich nicht wütend und insbesondere ja. nicht laut, aber es bedeutet halt nicht, keine klare Sprache anzuwenden, die halt auch verständlich ist. Also ja, wahrscheinlich hast du recht, Elternsein ist eine Reise und gerade Kommunikation ist, glaube ich, der größte Part, an dem wir uns alle jeden Tag irgendwie üben. Ja. Mal besser, mal schlechter, aber vielleicht hat die heutige Folge ein wenig dazu beigetragen, dass wir uns sicherer bewegen in den alltäglichen Herausforderungen.
Ja, das ist dann, glaube ich, auch schon das Ende der heutigen Folge.
So ist es.
Und an dieser Stelle nochmal der Aufruf an euch, unsere Community. Was ist noch ein seltsames Kinderding? Worüber sollen wir noch in unseren Episoden sprechen? Schreibt uns via Instagram auf frieda.devin oder kinderling-de oder auch einfach gerne eine E-Mail an podcast@kinderding.de.
Podcast. Liebe ich sehr. Und lasst uns bitte unbedingt eine Bewertung da. Vergebt Sterne, hinterlasst auch gern einen Kommentar. Empfehlt den Podcast euren FreundInnen, euren Familienmitgliedern weiter. Das hilft uns total. Mein Computer fährt gerade richtig hoch und hört sich an, als ob eine Flugmaschine gleich losgeht. Flugmaschine, lol. Deswegen ist das Zeichen, dass wir jetzt hier Schluss machen müssen. In diesem
Hat
Sinne.
Deine Motte eigentlich schon mal den Podcast gehört?
Nee.
Noch nicht?
Nee.
Nee.
Die Aufmerksamkeit, also
die Aufmerksamkeitsspanne ist noch nicht da.
Nee, ja. Also manchmal sieht sie meine Reels und dann sagt ja. sie immer Mama gucken und ja. zeigt auf das Handy, was sehr süß ist.
Ja.
Sie ist mein größter Fan. Hätte die Motte Instagram, würde sie wahrscheinlich alles kaum anhören. Aber nee, den Podcast hat sie noch nicht gehört. Lustig, das werde ich mal machen. Und dann werde ich dich wissen lassen, wie sie darauf reagiert hat.
Also meine sind sehr heiß drauf, tatsächlich jede Woche dann schon mal im Voraus, um ein bisschen reinzuhören. Und die sagen dann mir auch immer, die haben das Recht, da schon mal im Vorfeld reinzuhören.
Das ist wohl wahr. Haben sie das Recht?
An der einen oder anderen Stelle genannt werden.
Ja.
Finden es super.
Schön. Und, wie schön, darüber haben wir noch nie gesprochen, das finde ich ja herrlich.
Machen sich total lustig aus dem Trailer, kennst du das, dieses Real Talk, was ich da erzähle?
Ja.
Machen sich darüber sehr, sehr lustig.
Gut. Also gewissermaßen haben wir es verdient, ne?
Ja.
Insofern müssen wir damit leben.
Laber, laber.
So ist es. Chris, war schön mit dir.
Es hat mir total Spaß gemacht, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, tschüssi.
Kinderding ist ein Podcast von Kinderling. Mit der Kinderling-App zaubert ihr euren Kids eine unvergessliche Kindheit. Dort findet ihr Events, Kurse, Feriencamps und Ausflugsorte für die ganze Familie in allen großen deutschen Städten. Hosts dieses Podcasts sind Frieda Levin und Christopher Landsloth. Produktion und Stimme aus dem Off, Konstanze Marie Teschner. Kinderding. Alle zwei Wochen neu und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.